6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen.
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog die bekannteste unbekannte Band der Welt von SDP, The Black Parade von My Chemical Romance und Heroes von David Bowie. Ich zog And in the Darkness, Hearts Aglow von Way's Blood, Fear of the Dawn von Jack White und Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava von King Gizzard and the Lizard Wizard. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Ja, entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin ein bisschen verschnupft, könnte also etwas nasal klingen, aber ich habe zumindest noch keinen Husten. Markus, dein Husten ist auch im Rahmen oder weg oder irgendwas?
Es ist ja kein richtiger Husten, das ist eine Volkskrankheit, das ist Reflux, Stress.
Ja.
Und ja, es ist im Rahmen. Ich hab den Reaktor unter Kontrolle.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, bevor es mit der Folge losgeht, wie üblich, Hausmeisterei meinerseits am 18.02., also Dienstag nächste Woche, wenn ihr die Folge bei Erscheinen hört, findet der nächste Lach-Tsunami statt. Es gibt noch wenige Karten. Ist Tagestipp auf rausgegangen, das heißt, ist sehr oft sehr schnell ausverkauft. Headliner ist Nico Hofmeister, sehr cooler Kollege. Und Tickets gibt's wie gesagt. Es gibt noch ein paar auf rausgegangen.de. Und Tsunami Club in Köln, Lach-Tsunami, coole Show, wird lustig. Und die nächste We Still Believe Metalcore Party im Blue Shell findet am 7.3.25 statt. Dafür gibt's noch ohne Ende Tickets, auch auf rausgegangen. Und ja, würde mich freuen, den einen oder anderen von euch da zu sehen. Nicht, dass ich euch erkennen würde, aber wie auch immer. Ja, kommen wir zur Musik, Markus. Dann lass mich mal rätseln. Du hattest SDP, David Bowie und wen noch?
My Chemical Romance.
Ja, SDP.
Ja, das ist richtig, genau. Also kommen wir zunächst zu...
Was sehr schlimm.
Da sage ich gleich was dazu. Okay. genau, also kommen wir erstmal zur Band. SDP, ursprünglich als Stone Death Production bekannt, ist ein deutsches Pop- und Hip-Hop-Duo, bestehend aus Sänger und Produzent Vincent Stein und Sänger sowie Gitarrist Dag Alexis Coplin.
Dark,
okay, Entschuldigung. Ja. Ist das ein Vorname tatsächlich?
Der ist ehemaliges Jugoslawien.
Ah, okay, dann, ja, verstehe. Gegründet wurde die Band 1999 in Berlin-Spandau. Vincent Stein, geboren am 10. Oktober 83 in Berlin, ist auch unter dem Namen Beat Zar bekannt und hat als Produzent für Künstler wie Bushido, Sido, Flair und das Popduo Ich und Ich gearbeitet. SDP ist für ihre genreübergreifende Musik bekannt, die Elemente aus Pop, Hip-Hop, Dance, Reggae, Rock und Reggaeton vereint. Ihre Live-Auftritte werden von einer wechselnden Band begleitet, zu der hauptsächlich Raphael Seidel am Bass, Phil Sunday an der Gitarre, Thilo Brandt am Schlagzeug und Matt Max, also mit M-A-K-S, haben die als DJ gehört. Im Laufe ihrer Karriere hat SDP mehrere Studioalben veröffentlicht, darunter Räuberpistolen 2004, Nur Musik ist schöner 2006, sehr gut, und Die Rache des kleinen Mannes 2008. Mit die bekannteste und bekannteste Band der Welt 2012 erreichten sie Platz 51 der deutschen Charts. Ihre späteren Alben wie Bunte Rap Republic, Deutschpunk 2014, Zurück in die Zukunft 2015 und Die bunte Seite der Macht 2017 platzierten sich noch höher. Die Alben Die unendlichste Geschichte 2019 und ein gutes, schlechtes Vorbild 2022 erreichten jeweils Platz 1 der deutschen Albumcharts. Bekannte Single der Band sind unter anderem Ich will nur, dass du weißt 2015 mit Adel Tawil, So schön kaputt 2017 und Unikat 2019. SCP hat sich als eine der vielseitigsten und erfolgreichsten Bands der deutschen Musikszene etabliert und begeistert ihre Fans mit eingängigen Melodien und humorvollen Texten. Ja. Okay. Kurzfacts, Erscheinungsdatum 19. Oktober 2012. Label ist Berliner Plattenbau. Vertrieb H-Art. Gesamtlaufzeit 54 Minuten und 42 Sekunden. Chartplatzierung Platz 51 der deutschen Albumcharts. Okay. Ja, also ich habe jetzt in dem Fall wirklich nur geschrieben, warum.
Also kurze Korrektur noch meinerseits. Alexis Koplin wurde 1983 in Berlin geboren. Ich habe den mal in einem Podcast gehört, da und ich meine mich vage zu erinnern, dass er da gesagt hat, dass zumindest Teile seiner Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien, sprich Balkan, kommen.
Okay.
Aber das kann auch kompletter Quatsch sein. Aber so ist es in meinem Gehirn gespeichert. Aber bevor jemand sagt, das stimmt gar nicht. Aber ja, so.
Ja,
also, okay. Um deine Frage warum zu beantworten, was denn? Ist doch lustig.
Ich fand's, ich sag mal so, in Teilen annähernd lustig. Also als Comedy-Duo gehen die vielleicht durch, ja? Ja, also so, ich muss jetzt ein bisschen frei von der Leber wegreden, weil ich habe mich geweigert, da was zu schreiben. Also, ich habe mir schon ein bisschen was überlegt. Es ist einfach nur so, ich habe noch ein bisschen mehr geschrieben. Stellt euch vor, es gäbe Künstler, die Proletenmucke à la Ballermann machen, aber diese mit Gesellschaftskritik füttern. Fragt ihr? Dann habt ihr vielleicht einen Sangria zu viel getrunken. Alle anderen hören da mal bitte in SDP rein. Ich wähle zumindest diese Partei in ein paar Wochen nicht.
In der Nähe vom Mikrofon. Du machst immer.
Ja, ich bewege meinen blöden Kopf.
Für die Hörer, er schüttelt einfach nur die ganze Zeit den Kopf.
Das ist wirklich, bei solchen Alben schüttel ich nicht in die richtige Richtung den Kopf, sagen wir mal so. Ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, ich habe es mir einmal gegeben und der Track mit Sido geht für mich klar, weil Sido ist geil. Zwei.
Es gibt die Nacht von Freitag auf Montag und eine
ach
Leiche.
Eine Leiche, okay. Ja, das habe ich dann irgendwie. Ja, der war auch okay. Aber es ist im Endeffekt, ich weiß, also die Skits sind auch so okay. Und dann denke ich so, in Ordnung. Aber ich finde das halt, es klingt, also sowohl textlich als auch, also wirklich die Texte sind für mich nicht brillant. Also ganz ehrlich.
Nein, da gibt's ein Genie so, ist es nicht, nee. Aber es ist halt schon sehr, sehr lustig und lyrisch unterhaltsam. Also man denkt, ja. Also klar, ich denke da jetzt auch zu keiner Sekunde, oh, was für eine Brillanz das ist
nee,
ja,
aber es ist,
deswegen sind wir das Land der Dichter und Denker. Nein.
Ja, aber lyrisch unterhaltsam ist so, in dem Fall würde ich sagen, es ist halt so am unteren Ende der Rap-Ernährungskette, würde ich jetzt mal so behaupten.
Hast du mal Finch asozial gehört? Das ist übel.
Ich sag jetzt mal nicht so dieser Assi-Rap oder so, davon rede ich jetzt nicht, sondern ich meine jetzt einfach nur, was jetzt halt auch so ein bisschen so die Schnelligkeit des Raps angeht und auch so ein bisschen die Cleverness in den Reimen. Also ich habe da manchmal so gedacht, so okay, irgendwie fand ich das alles ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen langsam. Also ich habe teilweise Dinge kommen sehen. Ich habe so Punchlines kommen sehen. Vielleicht bin ich auch zu blöd oder zu schlau. Ich weiß es nicht.
Dann eher zu schlau. Also.
Ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich dann gedacht, so das haben die teilweise, also es klingt so, als ob die sich zwischen irgendwie Fundhouse oder so Trinkhalle und Bulettenbude Spiel. irgendwie Spilo und Bulettenbude irgendwie sich da irgendwie auch mit Senf die Texte auf die Serviette geschrieben haben, dann sind die ins Studio gegangen, voll zugeballert irgendwie und fanden das selber ganz lustig und haben dann auch noch nebenbei das grottenschlechteste Cover, also Don't Judge a Book by its Cover, aber ja, so ganz ehrlich, also wer so ein Plattencover auf die und nebenbei die ein
bisschen überladen, okay, aber sonst?
Nein, ich finde das ganz schlimm. Also ich meine, dass die beiden Typen, von denen würde ich mir jetzt kein T-Shirt kaufen, so oder so, aber ich würde mir dieses, also wenn dieses Cover auf dem T-Shirt wäre, würde ich mal ein Fenster stürzen. Also, sorry, aber nebenbei, also es ist einfach, ich meine, klar, die haben sowieso die A-Karte gezogen wegen Bowie und
Cameron Romans. Klar, natürlich.
Aber es war halt wirklich nur für einen Durchlauf gut. So mehr hätte ich nicht geschafft.
Ja, also ich habe die schon mal live gesehen. Man glaubt es nicht, aber überragende Liveband, weil die haben halt auch eine Band dabei, ne? Also die haben dann halt wirklich Schlagzeug, Gitarre, Keyboard.
Ja, Johannes, ich weiß auch, also ich bin ja auch nach wie vor, ich bin einer der wenigen, die noch Free TV gucken, ja. Und alle anderen sagen immer so, hey, ich guck das nicht mehr, ich guck nur noch hier Netflix und weißt du Geier. Und wenn ich mal Bock habe, dann gucke ich mal die Tagesschau irgendwie auf Mediathek. Aber ich habe tatsächlich mal diesen Sing meinen Song geguckt und da waren die beiden Typen auch auf der Couch in Südafrika. So, ach, und dann denke ich dann auch so, okay, ich kenne die so leidlich und ja, spätestens seit ich meine kleine Tochter habe, kennst du Dicker zufällig? Kennst du zufällig Dicker irgendwie? Ja, okay, der Dicker ist halt ein rappendes Nashorn, der Typ hat Street Credibility, also das ist der Hammer.
Ein rappendes
Nashorn, ich glaube aus Berlin, schlag mich tot, aber der Typ hat, der hat's drauf, der macht für Kinder Rap und der hat auch zum Beispiel als Feature auch Sido, der hat auch als Feature STP, der hat aber auch Leute wie Nico Santos oder so mal eben dabei, ja, aber.
Alter, also ich habe das jetzt gerade mal kurz gegoogelt und das Cover,
aber
Dicker, Tage, das Cover, das ist das gleiche Cover wie STP, nur in Cartoons.
Ja, genau, aber das sind halt für Kinder und das, für Kinder geht das voll klar und ja gut, man sagt ja, Besoffene werden zu Kindern, ne? Also,
cheers. Ja, okay, ja, point taken. Ja, ich bin mal gespannt, also ich im November schaue ich mir die in der Lanxess Arena an. Das ist dann das erste Mal, seit ich keinen Alkohol mehr trinke.
Ich kann ja auch aus gesundheitlichen Gründen keinen Alkohol trinken. Das ist das Problem. Ich kann mir den Scheiß nicht schön saufen.
Ja, ich weiß es nicht. Ich war jetzt auch noch nie bekifft auf einem Konzert. Vielleicht mal ausprobieren, aber dann penne ich da halt ein. Ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Aber ja,
aber gut.
Okay, kommen wir
vielleicht mal zu deiner drei.
Wir stellen fest, du und SDP werden keine Freunde mehr.
Nee, aber der Erfolg gibt denen ja auch recht und ich bin halt nicht deren Freund und alles gut. Und passt schon.
Okay. Ja. Möchtest du raten, was ich auf der 3 habe?
Du hattest jetzt Waste Blood, du hättest Dingens
King
Jack
Gizzard.
White. Achso, ja. Oh. Ha, okay. Also ich glaube, King Gizzard ist für, also auch wenn du das eine Album ziemlich geil fandst, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu krass. Ich glaube King Gizzard.
Nein.
Oh, okay.
Way is Blood.
Okay, ja, gut.
Auch, ja. Ja, also das war auch. Buch.
Ja, gut.
Okay. Mein Weg. Ja, kommen wir erstmal zur Künstlerin selbst. Waste Blood ist das Pseudonym der US-amerikanischen Musikerin und Singer-Songwriterin Natalie Laura Maring. Geboren am 11. Juni 1988 in Geboren am 11. Juni 1988 in Santa Monica, Kalifornien. Aufgewachsen in einer religiösen Familie, entwickelte sie früh eine Leidenschaft für Musik. Bereits mit 15 Jahren begann sie unter dem Namen Waze Blood eigene Songs zu schreiben. Ihre musikalische Laufbahn startete Maring in der Underground-Noise-Szene und war Mitglied der experimentellen Rockband Jackie O Motherfucker sowie der Noise-Rockband Satanized. 2011 veröffentlichte sie ihr Debütalbum The Outside Room über das Label Not Not Fun Records. Mit ihrem zweiten Album The Innocence von 2014 bei Mexican Summer erweiterte sie ihren Sound und erhielt erste Anerkennung in der Indie-Musikszene. Der Durchbruch gelang Waste Blood mit dem Album Titanic Rising 2019, das von Kritikern für seine Mischung aus nostalgischem Softrock und zeitgenössischen Themen wie Klimawandel und technologischer Entfremdung gelobt wurde. Das Album wurde von Sub Pop veröffentlicht und festigte ihren Ruf als herausragende Künstlerin im Indie-Bereich. 2022 folgte das Album And in the Darkness Hearts Aglow, das ebenfalls positive Resonanz fand und ihre Fähigkeit unterstrich, tiefgründige Texte mit eindrucksvollen Melodien zu verbinden. Waste Blood Musikstil wird oft als Mischung aus Kammerpop, psychedelischem Folk und Softrock beschrieben, wobei sie Einflüsse von Künstlern wie Enya und den Kinks integriert. Mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem talentierten Songwriting hat sich Waste Blood als bedeutende Figur in der zeitgenössischen Musiklandschaft etabliert. Du atmest schwer.
Ja, wenn ich schon Enya höre, ja, aber.
So, noch ein paar Kurzfacts. Das Album ist erschienen am 18. November 2022. Wie gesagt, auf Sub Pop. Produziert wurde das von Natalie Maring, Jonathan Rando, Ben Babbitt und Roddate McDonald. Das ist doch ein Roddate McDonald, naja gut. Aufgenommen wurde das in den Studio 3 bei East West in Los Angeles. Es dauert 46 Minuten und 22 Sekunden. Ja. Meine Review. Heilige Macaroni, was für eine valiumgetränkte Fehlfunktion ist das denn bitte? Ich wusste nicht, dass Musik auch im Tiefschlafmodus produziert werden kann. Aber And in the Darkness Hearts Aglow beweist eindrucksvoll, doch, das geht. Und wie es geht. Was hier als ätherischer Kammerpop mit emotionaler Tiefe verkauft wird, ist in Wahrheit eine 46-minütige Gleichgültigkeitsoffensive, die mit der beharrlichen Zielstrebigkeit einer langsam verrottenden Tapete gegen mein wachsendes Desinteresse kämpft und haushoch verliert. Waste Bloods Stimme wabert durch diesen zähen Einheitsbrei aus harmlosen Streichern und plätscherndem Piano wie eine Trauerkerze, die dringend gelöscht werden möchte. Das ist nicht Musik, das ist eine akustische Schlaftablette mit rosa Zuckerguss. Ja, ich habe mich für die Recherche auch durch Frau Merings Frühwerke gewühlt. Jackie O Motherfucker und Satanized, ein respektabler, abscheulicher Krach, der wenigstens eine Reaktion hervorruft, wenn auch meist Flucht. Doch hier wird alles, was auch nur ansatzweise scharfkantig sein könnte, so lange abgeschliffen, bis ein perfekt rutschgelunschter, Gott. ich vergesse manchmal, dass das, was ich schreibe, dass ich das ja auch vorlesen muss. So. Nochmal. Doch hier wird alles, was auch nur ansatzweise scharfkantig sein könnte, so lange abgeschliffen, bis ein perfekt rundgelutschter Brocken Belanglosigkeit übrig bleibt. Und dann das Artwork. Ein überbelichtetes Renaissance-Kitsch-Desaster, das aussieht, als hätte jemand versucht, die Cover-Ästhetik einer Enya-Edition bei Rossmann mit einer Thomas Kincaid-Weihnachtskarte zu fusionieren. Es schreit förmlich, hier gibt es nichts zu holen. Und genauso fühlt sich das Album auch an. Es gibt Musik, die berührt, Musik, die verstört, Musik, die wütend macht. Und dann gibt es And in the Darkness Hearts Aglow. Ein Album, das mir nicht einmal den Gefallen tut, es richtig hassen zu können. Es ist die reinste Zeitverschwendung, ein akustischer Irrtum, den nicht mal ein intelligenter Fahrstuhl guten Gewissens in seine Playlist aufnehmen würde. Alles in allem bleibt ein akustischer Beruhigungstee für Menschen, denen Baldrian zu aufregend ist.
Oh. Wir schenken uns heute nichts, aber wenn der geneigte Zuhörer, ja, möge aufatmen, es wird besser.
Ja, ach, bei mir wird es auch deutlich.
Ich hoffe es doch bei dir. Ja.
Aber das war wirklich, also ich habe das gehört, Alter, was ist das denn? Also, das ist ja wirklich, also das Genöle und es ist ja auch, also das ist wirklich so, weißt du was, wir machen Florence and the Machine, aber wir lassen alles Gute weg. Können wir nicht vielleicht die Drums? Nein, alles Gute muss weg. Vielleicht ein bisschen, können wir vielleicht so einen Schellenkranz? Nein, alles Gute muss weg. So klingt es.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr gestrippt von jeglicher Punch ist weg. Aber ich verstehe das absolut. Das ist ja extrem akustisch. Es ist sehr getragen. Es ist sehr, es ist sehr, sehr kitsch geladen. Ich wusste auch irgendwie, dass das hat. Es hat extreme, extremes Potenzial für Abkurzmomente. So
ich muss schon gähnen, wenn ich wieder dran denke.
Ja, hol dir ganz schnell einen Kaffee.
Nee, Baldrian.
Baldrian. Okay. Das ist jetzt der neue Kaffee.
Also das ist wirklich hatte ich lange nicht mehr so einen Totalausfall. Also, ja. Aber gut, ich vermute, wir reden jetzt über My Chemical Romance.
Nein.
Ah, interessant.
Wir reden über David Bowie. Ganz ehrlich, ich war hin und her gerissen. Welches Meisterwerk soll ich denn jetzt nehmen? Aber es gibt da schon Gründe, wir können da drüber reden. Pass auf. Also, David Bowie Heroes. Erstmal zur Band-Bio. Haha, David Bowie. Also geboren als David Robert Jones am 8. Januar 1947 in London, war einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Er war, ja und 21. auch, egal wie auch immer. Er war Sänger, Songwriter, Produzent und Schauspieler, bekannt für seine Wandlungsfähigkeit und seinen Einfluss auf Rock, Pop und elektronische Musik. Bowie wurde in den späten 60er Jahren mit Space Oddity 1969 bekannt. Doch sein Durchbruch gelang in den 70er Jahren mit dem Konzeptalbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars 1972, in dem er sein alter Ego Ziggy Stardust erschuf. In den folgenden Jahrzehnten erfand er sich immer wieder neu. Von der experimentellen Berliner Trilogie Low, Heroes und Lodger über den Mainstream-Erfolg mit Let's Dance 1983 bis zu elektronischen und industrial geprägten Alben in den 90er Jahren. Neben seiner Musik machte David Bowie als Schauspieler auf sich aufmerksam, unter anderem in Der Mann, der vom Himmel fiel 1976 und Labyrinth 1986. Er beeinflusste Generationen von Künstlern mit seiner Kunstfigur, seinem Stilbewusstsein und seiner musikalischen Vielseitigkeit. Bowie veröffentlichte über 25 Studioalben, darunter sein letztes Werk Black Star 2016, das nur 2 Tage vor seinem Tod erschien. Am 10. Januar 2016 starb Bowie im Alter von 69 Jahren an Leberkrebs. Sein Vermächtnis lebt in der Musik weiter als einer der kreativsten und innovativsten Künstler der Musikgeschichte. So, erschienen ist Heroes am 14. Oktober 1977 bei RCA Records. Produzenten sind David Bowie und Tony Visconti. Aufnahmeort ist Hansa Studio 2 in West-Berlin. Aufnahmezeitraum Juli bis August 1977. Gesamtlaufzeit ist 40 Minuten und 19 Sekunden. Genres sind Art Rock, experimenteller Rock, elektronisch und Ambient. Besondere Mitwirkende: Brian Eno an den Synthesizern und Keyboards, Robert Fripp an der Gitarre. Chartsplatzierung Platz 3 in Großbritannien, Platz 35 in USA. Verkaufszahlen, keine genauen Zahlen verfügbar. Das Album erhielt jedoch weltweit Gold- und Platin-Auszeichnungen. Das Album wurde von Kritikern hoch gelobt und gilt als Meilenstein in Bowies Karriere. So, nun zu meiner etwas ausführlicheren Kritik. Where Are We Now? Fragte David Bowie in seinem vorletzten Album The Next Day aus dem Jahr 2013. Das Cover des Albums war eine gefotoshoppte Kopie seines 1977 erschienenen Werkes Heroes. Der Titel Heroes ist auf dem Cover durchgestrichen, sein Gesicht durch ein weißes Quadrat ersetzt, auf dem The Next Day steht. Eine Dekonstruktion eines der bedeutendsten Künstler die die Popmusik je hervorgebracht hat. Where Are We Now? Oder zu Deutsch, Wo sind wir hier? Dies habe ich mich beim erstmaligen Hören von Heroes, des Mittelstücks der sogenannten Berlin-Trilogie, durchaus auch gefragt. Am Anfang klingt alles sehr unruhig, urban, laut, krachig. Aus Kakophonie schälen sich zwei waschechte Popsongs heraus, die Beauty and the Beast und Joe the Lion heißen. Joe the Lion ist für einen Popsong aber geradezu am Rande des Sperrigen. Ein Song, der so komplex strukturiert ist, dass man ihn erst nach dem x-ten Hören wirklich versteht. Dann kommt Heroes, der Titelsong, den ich natürlich schon kannte und zigmal gehört habe. Aber dieser Song haute mich diesmal schlichtweg um. Der Song beginnt so, als ob er schon immer da gewesen wäre. Fast schon frech, aber irgendwie unglaublich charmant und einzigartig komponiert. Mit unzähligen Schichten aus Musik und ja, auch einer guten Portion Krach. Tony Visconti hat die prägnante Gitarre von Gastmusiker Robert Fripp, bekannt von King Crimson, nicht nur auf einer Spur laufen lassen, nein, er hat einfach mal drei Takes von Fripps Spiel übereinander gelegt, sodass man in dieser Gitarre als Hörer fast versinkt. Dieses Liebeslied ist somit mit dem damals noch geteilten Berlin verschmolzen, dass es zur Hymne für die Stadt, aber auch für Hoffnung unter widrigsten Umständen wurde. Ein Meilenstein. Das Album macht aber spätestens auf der B-Seite, ja, damals gab es noch sowas, mit V2 Schneider nicht nur einen 180-Grad-Turn, sondern eine Art Weltreise. Waren wir eben noch in Berlin, so sind wir nun in meiner Geburtsstadt Düsseldorf angekommen. Bowie huldigt nämlich dem Kraftwerkgründer Florian Schneider mit einem Song mit Analog-Synthes, Sprachverzerrer und Saxophon auf schönste Art. Das folgende Sense of Doubt ist ebenfalls ein Instrumental und könnte genauso gut als bedrohliche Spannungsmusik in einem Thriller bei einer Verfolgungsjagd dienen. Anschließend landen wir im Moss Garden, einem weiteren Instrumental, was für mich das schönste Stück Ambient-Musik ist, das ich je gehört habe. Klar, das Genie Brian Eno, ein Gottvater des Ambient, hatte hier seine Finger im Spiel. Es klingt nach japanischem Lautenspiel mit Synthesizer. Wer hier an Blade Runner und den Vangelis-Soundtrack denkt, der ist richtig. Jedoch kam dieser erst 4 Jahre später samt Film auf den Markt. Bowie ist also mal wieder absoluter Pionier. Neukölln beamt uns wieder ins urbane Setting von Berlin, aber in einer schwelgerischen Nachtatmosphäre, die eine Mischung aus Noir-Krimi und Cyberpunk ist. Abgefahren. The Secret Life of Arabia schließt das Album und die Weltreise dann rund ab und bringt uns in den Orient. Wo sind wir hier? Waren wir je weg oder haben wir dieses Moloch Berlin nur in Gedanken verlassen? Dass Heroes den Hörer auf einen derartigen Trip mitnimmt und dabei noch stimmig ist, ist für sich genommen ein Geniestreich. Aber es ist und bleibt Bowie und sein funky Swagger, der immer wieder durchblitzt und dieses Album zu einem Meilenstein macht. Warum ist das Album nur auf Platz 2? Nun, Heroes, der Song ist für die Ewigkeit. Heroes, das Album, ist für die ganz besonderen Momente gedacht. Ein Album, auf das man sich einlassen muss.
Ja, dem ist wenig bis gar nichts hinzuzufügen. Ich habe es jetzt auch tatsächlich nach vielen Jahren das erste Mal wieder komplett gehört und war ähnlich begeistert wie du. Aber weil ich ja Ziggy Stardust noch ein bisschen präsenter hatte,
ja.
Also Ziggy Stardust gefällt mir, also was jetzt besser oder schlechter ist, mein Gott, das sollen ja Leute, die sich wirklich mit Bowies Gesamtwerk auskennen, entscheiden. Und ich glaube, da gibt's auch 4 Personen, 40 Meinungen.
Absolut.
Aber ich fand Ziggy Stardust jetzt schon insgesamt etwas besser. Aber Heroes ist und bleibt halt mein absoluter Lieblingssong von Bowie.
Ja, absolut. Das ist
und ist schon deswegen musste genial. Ich halt das Album musste halt ins Glas.
Ja, ich bin da wirklich in so ein Rabbit Hole gefallen, weil ich habe dann auch auf YouTube so ein von, also Tony Visconti lebt ja Gott sei Dank noch und der hat halt irgendwann mal aus dem Nähkästchen geplaudert auf YouTube und hat halt über den Song Heroes einiges erzählt, von wegen, wie es dazu kam und was da für kleine ja, Randnotizen und Anekdötchen auf Studioseite, auf Produzentenseite so zu sind. Und ich meine, ich bin jetzt kein Produzent weit davon entfernt oder war nie produziert. Aber ich finde das halt super spannend, weil zum Beispiel so eine Mini-Anekdote, die fand ich total geil. Bowie wollte unbedingt eine Cowbell haben für Heroes.
More und, Cowbell!
Ja, das hatte ich auch gedacht, so more Cowbell. Und dann haben die halt in West-Berlin keine gefunden irgendwie. Und dann so auf die Schnelle und dann haben die einfach ein Real Tape, also diese Bänder hatten ja immer so halt diese, ich weiß nicht, ist das Aluminium oder Blech oder irgendwie dieses Blech drumherum halt.
Die Fassung.
Die Fassung, genau. Also die haben die Fassung genommen und haben da halt drauf gekloppt. Und das hat ja quasi
close enough.
Es klingt ein bisschen blecherner, es klingt ein bisschen urbaner, es klingt ein bisschen dreckiger, aber es kommt der Sache quasi nah. So. Und das wurde übernommen.
Ich glaube, man nennt es Spule. Also wo das Band
Spule, danke. Ist, ja, ist die Spule. Ja, korrekt, Spule, ja. Ich habe den Namen nicht gefunden. Ja, okay.
Ist ja auch
richtig. Echt, ja.
Ja,
so klein, 1000 kleine Anekdötchen oder auch die Story mit den beiden Lovers, die sich halt die halt unter der Mauer oder bei der Mauer sich küssen. Das ist witzigerweise ist das Tony Visconti selber. Also der ist halt damals fremdgegangen. hat sich irgendwie eine Berlinerin geschnappt oder was auch immer und der ist halt irgendwie über die Produktionszeit des Albums immer in den Pausen irgendwie haben die sich da getroffen und haben dann auf einer Bank an der Mauer geknutscht, aber Bowie hat die halt gesehen und fand das Bild so toll, weil er gedacht hat so, also er hat zuerst nicht erkannt, also von Weitem.
Ja,
so,
klar.
Und dann hat er gedacht so, das ist aber toll, die beiden sind irgendwie, die sind in einer Affäre, aber von allen Orten in Berlin wählen die dann die Mauer aus, weil die denken so, hier sieht uns keiner, hier erwartet uns keiner. Ja. Und jetzt ist es vielleicht sogar ein heroischer Akt, deswegen auch die Heroes. Also das ist halt, also das ist schon ziemlich krass irgendwie. Naja, also ich fand's total genial, da mal reinzustöbern. Aber generell nochmal kurz zum Album. Ich habe schon sehr viel geredet, aber ich finde halt, das Interessante ist, was ich auch unter anderem auch aus dieser Session von Tony Visconti rausgenommen habe und auch selber gemerkt habe beim Hören. Also wie gesagt, bei Heroes merkt man, dass irgendwie, wie auch immer, der Song fängt einfach an, so nach dem Motto, ich bin schon immer da gewesen.
Ja.
So. Und dass das Abgefahrene daraus ist, ich habe gedacht, wie macht man sowas? Und Tony Visconti hat dann also ich hatte eine Vermutung und Tony Visconti hat es bestätigt. Die haben nämlich sich einfach hingesetzt und haben eine Stunde lang gejammt.
Ja, so. Und dann einfach irgendwann.
Und irgendwann haben die das Ding angeschaltet und dann war das war halt irgendwie im Raum. Also es war einfach im Raum und dann ist das Ding irgendwie so aufgenommen worden. Und das ist der Moment halt, Momentum. Das ist geil.
Kennst du den Film The Perks of Being a Wallflower?
Nee, habe ich immer noch nicht. Ich hab davon gehört, du hast auch von geschwärmt, ja, aber ich habe den immer noch nicht gesehen.
Der auf Deutsch heißt, der hat so einen richtig schlecht übersetzten deutschen Titel. Vielleicht lieber Morgen. Ja, ne?
Ist total weg vom Original.
Und im Prinzip ist das Main Theme des Films ist Heroes.
Ja. Ah ja, cool.
Und also Story ist komplett anders und so, aber es spielt halt in den irgendwann in den 80ern spielt die Geschichte und da ist der Song halt, weiß nicht, noch präsent, keine Ahnung. Und das hat mich irgendwie auch, der Film ist auch ein absolutes Meisterwerk. Also der Film ist wirklich meiner Meinung nach bis heute immer noch die beste Coming-of-Age-Geschichte. Ist wirklich fantastisch.
Ja.
Und dieser Song Heroes, der halt immer wieder angespielt wird und der ist auch im Plot verankert. So geht halt, die hören den halt irgendwann mal im Radio und keiner weiß, welcher Song das ist. Und dann suchen die halt, ist so ein Subplot im Film. Und das ist, das hat den Song halt wirklich so in meinem Gehirn noch tiefer eingeschweißt, eingedrückt.
Ja, das glaube ich.
Was auch immer. Und überragend guter Film. Also
Gib ich mir mal Arbeitszeiten.
Ja, der ist Der, von wann ist der denn? Das der Film ist von 99. Quatsch, das Buch ist von 99 und der Film ist von 2011. Und ja, super Film. Und auch echt wirklich, wirklich gut gealtert. Also ich bin ja, kurz abschweifen, ich bin ja immer der Meinung, dass Filme, die also historische Filme im Sinne von der Film spielt 20, 30 Jahre vor seinem Erscheinen.
Ja.
Die altern irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Ich kann da nicht so, aber zum Beispiel, du kannst dir ja heute noch, was ist ich, The Untouchables angucken, hier mit Kevin Costner.
Ja,
und so.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und der ist immer noch sehr, sehr gut, weil das halt nicht so zeitgenössisch ist. Wenn man zum Beispiel im Vergleich der Film, wie heißt der, mit Ewan McGregor, der Ghostwriter oder so?
Von Polanski, weißt du, ne?
Genau, von Polanski. Das ist zum Beispiel das ist gut, kann man sich mal angucken. Aber das ist halt ein extrem zeitgenössischer Film. Der erklärt ganz, ganz vieles, was zu der Zeit aktuell war, gar nicht. Also, und wenn den heute ein 15-, 16-Jähriger guckt, der wird bei einigen Stellen, wird der halt ein bisschen irritiert sein, weil da geht's dann halt viel um so Internetblogs und Foren und so Club-Handys und alle mögliche und News-Sendungen und so. Also alles Sachen, die in den späten 2000ern für eine kurze Zeit omnipräsent waren, die heute aber überhaupt keinen nennenswerten Einfluss mehr haben. Und die werden halt gar nicht erklärt, ne? Es ist, weil praktisch die wussten, das damalige Publikum, da draftert schon. Und
man muss ja auch dazu sagen, die heutige Zeit ist einfach so schnelllebig. Ist halt schwer, also wie willst du das machen? Ich meine, dafür hast du halt ein Making-of oder vielleicht auch so eine Art Audiokommentar, Voice-Over oder so. Wie auch immer. Also, aber ich verstehe, was du meinst.
Vielleicht ist es auch kompletter Quatsch, aber ich merke es halt immer mal wieder, wenn ich Filme gucke, die so 15, 20 Jahre alt sind, aber eben, was weiß ich, in den 70ern spielen, dass die sich nicht so alt fühlen wie Filme, die, was weiß ich, 2005 gedreht wurden und auch 2005 spielen. Aber ist vielleicht auch nur ein Brainfart. Möchtest du raten, was ich auf der 2 habe?
Also ich bleib ja dabei, also es ist ja, also ich bin so ein bisschen skeptisch bei, also ich finde das King Gizzard Album einfach nur abartig gut, aber es ist halt so eine Jam Sessions und es sind halt super lange Lieder und ich weiß, dass du super lange Lieder eigentlich nicht so magst, deswegen denke ich King Gizzard.
Nein.
Wow, okay, mal wieder falsch. Scheiße. du überraschst mich aber. Das muss ich dazu sagen. Du überraschst mich.
Ich kann aber sagen, also deine Einschätzung, dass das in Your Mind Fuzz mir besser gefällt, ist schon richtig. Also
okay. Das ist
da hast du mich jetzt nicht falsch eingeschätzt. Also
okay.
In Your Mind Fuzz gefällt mir besser als Eis, Lava und so weiter.
Aber Pick Your Poison, ja, genau, okay. Genau.
Aber kommen wir erstmal zu Mr. White, also Jack White. Ja, Jack White, geboren als John Anthony Gillis am 9. Juli 1975 in Detroit, Michigan, ist ein US-amerikanischer Musiker, Produzent und Songwriter. Bekannt wurde er als Frontmann der White Stripes, deren minimalistischer Garage Rock mit Alben wie White Blood Cells 2001 und Elephant 2003 weltweit Aufmerksamkeit erregte. Der Hit Seven Nation Army machte ihn endgültig zur Rock-Ikone. Nach der Auflösung der White Stripes im Jahr 2011 verfolgte White eine erfolgreiche Solo-Karriere. Seine Solo-Alben wie Blunderbuss 2012, Lazaretto 2014, Boarding House Reach 2018 und Fear of the Dawn 2022 zeigen seine Vielseitigkeit und Experimentierfreude von Blues und Garage Rock bis zu elektronischen Elementen. Neben seinen Solo-Projekten spielte er in weiteren Bands wie The Raconteurs, Steady as She Goes, so heißt der Song, Steady as She Goes, und The Dead Weather. Oh, Dead Weather ist auch gut. The Dead Weather könnte ein Glas sein, ich weiß gar nicht. Oder hatte ich das im Glas von dir?
Nee. Also
aber die sind auch gut, die sind auch sehr gut.
Gibt es auf jeden Fall die Band, ja.
Zudem gründete er das Plattenlabel Third Man Records, das Vinylveröffentlichungen und experimentelle Musikprojekte unterstützt. White ist bekannt für seinen rohen, verzerrten Gitarrensound, seine Vintage-Ästhetik und seine Vorliebe für analoge Aufnahmetechniken. Mit seinem unkonventionellen Stil zählt er zu den einflussreichsten Musikern der modernen Rockgeschichte. Ja, zum Album. Erschienen am 8. April 2022 auf Third Man Records, produziert von Jack White. Wurde in den Third Man's Studio in Nashville aufgenommen. Er hat ein eigenes, okay. Es dauert 39 Minuten und 54 Sekunden. Chartplatzierung Platz 4 in den USA, Platz 6 in Deutschland, Platz 3 im Vereinigten Königreich. Dennoch sind genaue Verkaufszahlen nicht bekannt und Auszeichnungen auch nicht. So, mein Review. So. Wenn es einen Musiker gibt, der den Rock'n'Roll immer wieder in seine Einzelteile zerlegt, um ihn auf seine ganz eigene Art neu zusammenzusetzen, dann ist es Jack White. Fear of the Dawn ist nicht nur sein lautestes, sondern auch sein experimentellstes Album. Ein übersteuerter Fiebertraum aus Fuzz, Wawa und Wahnsinn. Das Album legt mit Taking Me Back direkt los. Und zwar mit einer Gitarrenwand, die so brutal in den Mix gepresst... Boah, sorry. Das Album legt mit Taking Me Back direkt los. Und zwar mit einer Gitarrenwand, die so brutal in den Mix gepresst wurde, dass ich im ersten Moment dachte, meine Boxen seien kaputt. Der Sound ist übersteuert, schrill, dröhnend und nach ein paar Minuten Eingewöhnung einfach nur großartig. White malträtiert sein Instrument mit einer Wucht, die an Synthesizer-Sounds erinnert, verzerrt, schichtet und stapelt Klänge, bis aus klassischem Bluesrock ein völlig abgehobenes Klanggebilde entsteht. Der Titeltrack Fear of the Dawn klingt wie ein David Lynch Soundtrack of Acid. Aosophobia schlingert irgendwo zwischen Garage Rock und spaciger Elektronik, während Heidi Ho mit Q-Tip als surrealer Funk-Rock-Hybrid überrascht. Und dann gibt es What's the Trick? Ein Track, der sich anfühlt, als würde Jack White sich durch ein musikalisches Gewitter kämpfen, nur um am Ende triumphierend mit einem der dreckigsten Riffs des Albums zurückzukehren. Das hier ist kein glattpoliertes Retro-Rock-Album, sondern ein experimenteller Ritt durch Whites ungezähmte Kreativität. Fear of the Dawn ist schroff, ungestüm, unangepasst und genau deshalb so gut. Wer Jack Whites kompromisslose Gitarrenexzesse liebt, wird hier seine helle Freude haben. Wer es nicht tut, sollte sich dringend mal den Equalizer neu einstellen.
Sehr gut.
Ja, ich fand es wirklich gut und ich hab's am Anfang... habe ich tatsächlich so mit Boxen gehört und habe gedacht, okay, mein Kopfhörer genommen, so, okay, klingt immer noch so. Und ich habe dann wirklich, weil ich gedacht habe, vielleicht ist irgendwie die Datei scheiße, vielleicht hat YouTube da irgendwie Mist gebaut.
Nee, das ist
Aber das soll halt wirklich so klingen. Und wenn man das dann erstmal akzeptiert hat und sozusagen sich darauf einlässt, dann klingt es auch irgendwie geil, weil die Gitarre ist halt wirklich signifikant lauter als alles andere abgemischt.
Ja, und ich habe ausnahmsweise nicht jetzt vorab gehört nochmal, aber ich habe so in Erinnerung, dass es am Anfang wirklich so fast schon so wie so Videospielmusik klingt. Es ist total abgefahren. Also
das
Gitarrenmucke,
alles analog.
Synthesizer. Du hast es ja, alles analog.
Alles, also der muss das.
Total krass. Also was da für Effekt. Ich habe ja auch gedacht, so, als ich das erste Mal gehört habe, so. Was zum Geier, was für Pedale hat der da? Was
alle.
Hat der? Alle, genau. Alle gleichzeitig. Und das kommt dabei raus, irgendwie.
Und ich find's interessant, weil, mir ist noch ein weiterer Gitarrist bekannt, der das auch so gut kann und macht. Das ist halt Tom Morello von Rage Against the Machine. Der aber ja gleichzeitig komplett anders klingt. Also, es ist ja wirklich ein komplett anderer Stil.
Ja, das stimmt.
Und trotzdem, also es ist wirklich völliger Wahnsinn, was der da so gesehen aus 6 Saiten und Modulation, weil letztendlich ist es ja nichts anderes, rausholt. Also das ist wirklich, das ist richtig geil. Also
krass, ja.
Es fällt leider nach hinten ein bisschen ab. Also es eröffnet extrem stark.
Das stimmt, ja, ja.
Und hält das Niveau leider nicht über die ganze Länge.
Ja, ich finde generell, ich liebe das Album eher für die, ich sag mal, für die Effekte als für die Songs. Also es klingt ein bisschen Banane, aber.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ich mag zum Beispiel so einen abgefahrenen Song wie Heidi Ho, finde ich auch geil, mit Q-Tip. Das ist halt so der Versuch, Hip-Hop und Gitarrenmusik halt zu mergen. Ob das jetzt so 100% geklappt hat, weiß ich nicht, aber es ist was extrem Interessantes, eine extrem interessante Mutation dabei rausgekommen.
Ja. Aber es funktioniert schon irgendwie. Also, wie gesagt, ich habe anfangs, weil es klingt ja nicht kaputt oder so. Man hört sich
nein.
Denkt sich einfach nur so, boah, warum ist denn die Gitarre so laut? Und dann dreht man halt an seinem Equalizer und denkt so, okay, nee, das ist, na gut, das ist halt so, kommt, das Signal kommt so, na ja, gut, dann soll das wohl so sein. Ja. Und dann hört man halt weiter und jetzt, na, das ist auch gut. Aber es ist halt wirklich, wäre da so ein Standardproduzent am Werk gewesen, der hätte gesagt, so, ja, oder Mastering, ja, das ist alles gut, machen, aber ne? die Gitarre muss, also die Gitarre muss mindestens 4 dB runter.
Und der so. Not on my ears. Not on my watch, genau, ja. Okay. Dann kommen wir nochmal zu My Chemical Romance.
Freut mich sehr.
Ja, okay, My Chemical Romance, Black Parade, The Black Parade. Also, erstmal zur Bandbio, My Chemical Romance, MCR, ist eine US-amerikanische Rockband, die 2001 in Newark, New Jersey von Sänger Gerard Way, Gitarrist Ray Toro, Rhythmusgitarrist Frank, wie spricht man den aus? Iero, glaube ich, ne? Bassist Mikey Way und die Milky Way und Schlagzeuger Matt Pellissier gegründet wurde, später ersetzt durch Bob Breyer. Die Band wurde mit ihrer Mischung aus Alternative Rock, Emo, Punk und Post-Hardcore bekannt. Ihr Debütalbum I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love 2002 erregte Aufmerksamkeit in der Underground-Szene, doch der Durchbruch gelang mit Three Cheers for Sweet Revenge 2004. Das Album enthielt Hits wie Helena und I'm Not Okay, I Promise und machte MCR international bekannt. Der kommerzielle Höhepunkt kam 2006 mit The Black Parade, das mit einer theatralischen Ästhetik und Songs wie Welcome to the Black Parade die Emo- und Rockszene prägte. Das Konzeptalbum wurde weltweit gefeiert nach Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys 2010 mit einem futuristischen Sound verkündete die Band 2013 ihre Auflösung. Zur Überraschung der Fans kehrte MCR 2019 mit einer Reunion zurück und startete eine Welttournee, die pandemiebedingt verschoben wurde. My Chemical Romance gilt als eine der einflussreichsten Rockbands der 2000er und prägte eine ganze Generation mit ihrer emotionalen Musik und ihrem einzigartigen Stil. Ja, kurz Facts, Erscheinungsdatum ist der 23. Oktober 2006, Label Reprise Records, der Produzent ist Rob Cavallo, Aufnahmeort ist Eldorado Studios in Burbank, California, Aufnahmezeitraum ist April bis August 2006, Gesamtlaufzeit ist 51 Minuten und 53 Sekunden, Verkaufszahlen weltweit über 4 Millionen Mal verkauft, Auszeichnungen mehrfach mit Platin ausgezeichnet, darunter 4-fach Platin in den USA und 3-fach Platin im Vereinten Königreich. Nun zu meiner Kritik. 2006 war ein Jahr, in dem man schon extrem tief unter der Erde leben musste, pun intended, um sagen zu können, die Black Parade, was ist denn das bitte? Tja, die Black Parade ist wohl an mir vorbeigezogen, ne? auch ich habe damals die Videoclips zu allen Singles auf MTV gesehen. Der Live-Auftritt bei den MTV Video Music Awards auf dem Dach eines Wolkenkratzers in New York war mehr als atemberaubend und doch habe ich nie zu diesem Album gegriffen. Es erscheint mir im Nachgang als komisch, aber vielleicht gab es hier und da einfach zu viel Emo-Bashing. Ein Fehler. Kommen wir nun zum Album, was David Bowie auf Platz 2 gedrängt hat. Und fangen wir genau da an. Der Opener The End klingt nämlich zu nahezu 100% nach Bowie. ohne Ziggy Stardust hätte es diesen Song wohl in dieser Form nicht gegeben. Aber My Chemical Romance sind viel zu clever, um schöne irgendwo die Blaupausen einer Rockoper bei Freddie Mercury, Kiss oder David Bowie zu kopieren. My Chemical Romance wagen sich mit diesem Werk an den Endboss, den Tod. Gut, für eine Emo-Band ist das vielleicht nicht abwegig, aber im Fall der Black Parade ist es eine Story, die durchaus unter die Haut geht. Durch eine Internetrecherche und das Fanvideo The Hidden Story of the Black Parade, einem YouTube-Video von Wendy Goon, wurde ich deutlich schlauer. Im Grunde genommen haben wir zwei Protagonisten. Auf der einen Seite ist da ein junger Mann, der nur noch wenige Wochen aufgrund einer Krebsdiagnose zu leben hat. Auf der anderen Seite ist da der Tod. Wobei der Tod nicht billig wie der Sensemann dargestellt wird, sondern ebenfalls ein vor langer Zeit im Ersten Weltkrieg gefallener Soldat ist, der quasi das gleiche Schicksal des Krebspatienten teilt. Nämlich in jungen Jahren einen sinnlosen Tod in einem viel zu kurzen Leben zu sterben. Die beiden ringen miteinander. Songs des Krebspatienten fangen mit leisen Tönen an, Songs des Todes fangen mit harten Riffs an. So viel zur groben Story, die Wendy Goon aus dem Album geschält hat. Wir verlinken das Video mal in den Shownotes. Aber zurück zur Musik. Die ist nämlich unglaublich fett produziert, bombastisch und im Sinne einer Rockoper auch so bewusst überbetont, dass sie bei allem Drama und der Tragik des Themas nie den Unterhaltungsfaktor verliert. Ein Song wie The Sharpest Lives beginnt mit harten Gitarrenriffs, die wellenartig über den Hörer einprasseln. Da ich schon das ein oder andere Mal in einem MRT-Gerät war, habe ich diesen Sound sofort wiedererkannt. Es ist so subtil und clever, hat mir aber eine absolute Gänsehaut gegeben. Der Song Welcome to the Black Parade ist tatsächlich das Bohemian Rhapsody der 2000er Jahre. Ein großer, mehrteiliger Song, der das Grundthema Tod, Loslassen und Angst perfekt inszeniert. Darauf folgt ein für mich sogar krasserer Urwurm mit I Don't Love You. Vorgetragen ist er fast schon kitschig, aber halt nur fast. Wenn man unter die musikalische Oberfläche blickt und den Text liest, dann wird einem da ganz anders. Ich kann analytisch hier wirklich nur an der Oberfläche kratzen, da dieses Album eine erzählerische und musikalische Tiefe bereithält, die mich sprachlos macht. Generell kann ich nur sagen, bravo Jared Way für diese Musik und diese Texte. Es ist einfach genial, wie Way und seine Band ein so markerschütterndes Thema, das uns alle angeht, durch Emo und düstersten Glamrock zu Hymnen formt, die ganze Stadien füllt und gefüllt hat. Davor verbeuge ich mich.
Ja, freut mich sehr gut. Du bist ja sogar tiefer dran gegangen als ich überhaupt. Also ich kannte diese Geschichte, aber das Video, wo das dann jetzt hier so aufgeführt ist, kenne ich nicht. Ich habe es auch schon direkt gefunden, also muss mir den Link gar nicht schicken.
Ja, ja. Also
Hidden Story of the Black Parade.
Der hat halt auch, also nur um das kurz anzureißen, der hat halt auch rausgefunden, also der ist irgendwie, so habe ich zumindest rausgehört, so eine Art Filmstudent oder so, ja. Und der hat halt rausgefunden, dass der die Band das wohl bewusst gewählt hat, die Songs nicht stringent wie so ein stringentes Storyline zu performen, sondern die haben die halt total wild, so Nolan-mäßig wild durcheinander
Nonlinear
durcheinander gewürfelt, ja. So. Ja. Weil die also der Grund, den er vermutet zumindest, weil die Songs halt in sich auch so funktionieren, so.
Ja.
Aber man soll auch so ein bisschen selber hinter die Story kommen. Deswegen ist es so eine Art Puzzle, so. Und,
Ja, also es freut mich super, dass du da so reingestiegen bist. Ich muss tatsächlich auch zugeben, also ich bin auch einer der Spätbekehrten. Ich fand das damals, als das rauskam, ich fand die Band so scheiße. Ich fand die so, mir ging dieser Typ so auf die Nerven. Weißt du, ich war damals so voll im Hardcore-Punk und hab gedacht, ey, was wollen diese geschminkten, schwindsüchtigen Bübchen da von mir? Die sollen weggehen. Schwerer Fehler, absolut späte, also heute weiß ich, dass das kompletter Quatsch war. Mhm. Aber ich habe das Album auch erst, weiß ich nicht, da 2000, mir gefällt genau die Genese ein. In Watchmen, in dem Film 2009, läuft am Ende der Abspann-Song. Der ist von My Chemical Romance. Ich weiß nicht, ob er nur für diesen Film aufgenommen wurde, aber er ist halt auf keinem Album drauf. Und den Song fand ich halt super gut. Der heißt Desolation Row. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, vielleicht muss ich mich doch noch mal mit der Band befassen. Und das habe ich dann halt gemacht. Also erst 2010, 2011 habe ich dann wirklich bemerkt, was für ein Meisterwerk da schlummert. Aber also es ist jetzt keine Schande, dass 2006 wirklich, irgendwie
nee, absolut verpasst keine Schande,
oder ignoriert zu haben.
Und es ist halt auch wirklich zeitlos produziert.
Es ist
abartig gut produziert. Also da sind dann teilweise auch in diesem Lied Mama zum Beispiel, das ist halt dieser eine Song, der quasi die Backstory von dem Tod erklärt. Also da hört man dann halt auch Flugsirenen und also da wird halt diese ganze World War One Geschichte irgendwie plausibel. Und dass er halt damals als Soldat irgendwie im Krieg gestorben ist. Und da werden halt Gitarren so benutzt wie Flugsirenen. Und das ist, da denke ich so, also es ist einfach abgefahren. Es ist wirklich krank.
Nochmal kurze Ergänzung, hier musikhistorisch. Desolation Row ist natürlich ist im Original natürlich von David Bowie. Und sie haben es tatsächlich für den Film gecovert.
Ja, gut, dass sie Bowie-Fans sind, ist ja offensichtlich.
Habe ich David Bowie gesagt? Ich meinte, ach Gott, Bob Dylan. Nicht DBBD.
Ja, okay.
Von Bob Dylan.
Ja.
Nee, aber in Watchmen ist ja ein ganz großes Motiv. Das kommt ja immer wieder vor.
Das stimmt.
Sowohl im Comic als
auch ein Soundtrack auf jeden Fall.
Hauptsächlich Coverversionen. Na, also All Along the Watchtower ist ja auch, ist dann halt die Hendrix-Version. Aber ja, wir driften ab.
Wie auch immer. Aber das, was du gerade geschildert hast, so ein bisschen, ich erinnere mich auch, also Dunkel, das, ich meine, es ist schon so lange her. Ich habe jetzt nicht so heftig reagiert, aber ich fand die Songs wirklich gut, aber ich fand es halt damals auch so einfach drüber. Ich fand es einfach so drüber, so von wegen so, ja, das ist halt wieder dieses Amerikanische, so von wegen so ein Pomp und Pathos und einfach irgendwie so, ha. Und das hat mich halt einfach nicht erreicht. Und ich kann da jetzt einfach drüber hinwegsehen und denk so, okay, krass, die haben halt das genommen, um halt diese Musikart genommen, um da halt in diesen, das ist halt nur der Guss, die Gussform, wenn man so will.
Ja. Ne? Ja, es ist das Medium.
Es ist das Medium, genau. Dadurch haben die dann halt ihre Story vermittelt. Das ist schon ein cleverer Schachzug. Okay.
Ja.
Kommen wir zu King Gizzard. Ich freue mich auch
jetzt
sehr.
Zu King Gizzard and the Lizard Wizard. Also erstmal nochmal zur Band. King Gizzard and the Lizard Wizard ist eine australische Rockband, die 2010 in Melbourne gegründet wurde. Die aktuelle Besetzung umfasst Stu McKenzie an Gesang und Gitarre, Ambrose Kenny Smith Gesang, Mundharmonika und Keyboard, Cook Craig Gitarre und Keyboard, Joey Walker Gitarre, Lucas Harwood Bass und Michael Cavanaugh am Schlagzeug. Bekannt ist die Band für ihre genreübergreifende Musik, energiegeladene Live-Auftritte und ihre beeindruckende Produktivität. Seit ihrem Debütalbum 12 Bar Blues im Jahr 2012 hat die Band eine Vielzahl von Alben veröffentlicht, die von Psychedelic Rock und Garage Rock bis hin zu Jazz, Fusion und Folk reichen. Besonders hervorzuheben ist das Album Nonagon Infinity von 2016, das als erstes unendlich loopendes Album gilt und der Band den ARIA Award für das beste Hardrock- oder Heavy-Metal-Album einbrachte. 2017 setzte die Band ein bemerkenswertes Zeichen, indem sie 5 Studioalben in einem Jahr veröffentlichte, darunter Flying Microtonal Banana, das den Beginn einer Trilogie mikrotonaler Alben markierte. In den folgenden Jahren experimentierte die Band weiter mit verschiedenen Stilen, einschließlich Heavy-Metal, Synth-Pop und Progressive-Rock und integrierte dabei oft umweltbezogene Themen in ihre Texte. Im Jahr 2020 verließ Eric Moore, der zweite Schlagzeuger und Manager der Band, die Gruppe. Trotz dieses Wechsels blieb die Band weiterhin produktiv und veröffentlichte bis 2024 mehrere Alben pro Jahr, darunter Flight Beast 741 im Jahr 2024. King Gizzard and the Lizard Wizard sind bekannt für ihre unkonventionellen Ansätze in der Musikindustrie, wie das kostenlose Veröffentlichen von Musik und die Ermutigung von Fans Bootlegs zu erstellen. Ihre Hingabe an Experimentierfreunde Und die einzigartige Art der Faninteraktion haben ihnen den Ruf als eine der innovativsten Rockbands der Gegenwart eingebracht. Ja, zum Album. Ich kann mir den ums Verrecken nicht merken. Ich hab's
ich auch nicht nebenbei.
Ich hab's ja auch nirgends aufgeschrieben. Naja, also Eis und so weiter. Irgendwas. Warte mal.
Ich weiß nur, das fängt mit Eis an, ja, aber.
Ja, genau. Und Mushrooms auch irgendwie dabei und Lava und Zeugs. Wir nennen das Album jetzt einfach Zeugs.
Eis, Death, Lungs, ja, ich hab's auch irgendwie im Schrank noch.
Stuff, he said stuff.
Stuff, was auch immer, genau.
Wird, absolut nicht despektierlich gemeint. Ich werde es zwischenzeitlich mal nachgucken. So, erschienen ist das Album am 7. Oktober 2022 auf dem Label KGLW, produziert von Stu McKenzie. Ja. Okay, mein Review. Man könnte meinen, ein Album, das in 7 Tagen aus reiner Improvisation entstanden ist, müsste zwangsläufig nach einer musikalischen Unfallaufnahme klingen. Unkoordiniert, chaotisch, unfertig. Doch Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava beweist das Gegenteil. King Gizzard and the Lizard Wizard schaffen es, aus spontanen Jams ein Gesamtkunstwerk zu formen, das vor Ideenreichtum nur so explodiert. Schon der Einstieg mit Mycelium deutet an, wohin die Reise geht. Lockere, groovige Rhythmen, hypnotische Gitarrenriffs und jazzige Bläsereinschübe schrauben sich langsam zu einer dichten Klangwelt hoch. Und dann kommt Ice Five. Ein fast 10-minütiger Wahnsinnsritt durch funky Basslines, treibende Drums und psychedelische Gitarren, die klingen, als hätten sich Can und Miles Davis gemeinsam an einem riesigen Fasspedal vergriffen. Ein Song, der atmet, wächst, sich verformt und dann wieder von vorne beginnt. Die schiere Länge der Tracks, nur 7 Songs in über einer Stunde, könnte abschreckend wirken. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Diese Songs entfalten sich wie lebendige Organismen, changieren zwischen hypnotischem Stillstand und eruptivem Chaos. Hell's Itch etwa treibt einen mit seinen sich steigenden Gitarrenloops schier in den Wahnsinn, während Aaron Lang sich wie ein mutierender Jazzrock-Koloss anfühlt, der sich immer wieder selbst neu erfindet. Selten klang etwas so monoton und abwechslungsreich zugleich. Ein seltsamer Kontrast, der unglaublich gut funktioniert. King Gizzard schaffen hier nicht nur eine beeindruckende instrumentale Leistungsschau, sondern auch ein Klanguniversum, in das man sich komplett verlieren, King Gizzard schaffen hier nicht nur eine beeindruckende instrumentale Leistungsschau, sondern auch ein Klanguniversum, in dem man sich komplett verlieren kann. Ich fühle mich, als würde ich mitten im Proberaum stehen, während diese wahnsinnigen Australier die Zukunft des Psychedelic Rocks in Echtzeit erfinden. Wahnsinn. Was bleibt, ist ein improvisiertes Meisterwerk zwischen Chaos und kosmischer Ordnung.
Ja, perfekt, perfekt auf den, also, das sind meine Gefühle, wenn ich das höre. Exakt.
Ja. Also, ich muss dazu sagen, es gewinnt extrem dadurch, dass es ja faktisch, also, ja, da gibt's mal ein paar Worte, aber es ist halt instrumental.
Na? Ja, es sind schon Texte drin, die sind ziemlich bizarr und
ja, das freaky ergibt, shit. Aber Lava ist Death, Death ist Death.
Death is life, life is death.
Life is death, life ja. is lava. Ja, es ist völlig egal. Das ist so mantraartig. Also
der Text von Aaron Lang, wenn man sich den durchliest, das ist schon ziemlich morbider Scheiß.
Aber dadurch kann man das halt wirklich wie so richtig geilen Ambient-Jazz hören.
Ja, also
das Paradoxe ist, es klingt wie Free Jazz in Shackles. Also es ist irgendwie, es hat diese
okay, wow, interessant. Sehr interessant. Ja.
Es hat einen totalen Vibe davon, dass hier im Prinzip jeder tut, was er will. Aber die sind halt so gut aufeinander eingespielt und so koordiniert und wahrscheinlich haben die Stunden oder 100 Stunden, keine Ahnung, wie viel Stunden haben 7 Tage, die werden wenig geschlafen haben, aber Was weiß ich, lass mal hier sagen, die haben irgendwie 40 Stunden Tonmaterial. Da werden die auch ganz, ganz viel rausgeschmissen haben und haben und werden mal gesagt haben, ey, hier der Take, das ist gut, das ist gut. Jetzt lass da noch mal drüber singen, dann passt das. So, aber dadurch klingt es halt wirklich so, also es hat diesen Vibe von Free Jazz ohne das Chaos, was mich so aggressiv macht.
Ja, genau.
Und also, deswegen, es ist wirklich, also wie gesagt, das In Your Mind Fass finde ich schon noch deutlich besser, sehr zugänglicher.
Ja,
genau. Ich bin mal gespannt, wie mir dieses Metal-Album gefällt, von dem ich so viel gehört habe.
Ich glaube, du wirst es lieben, aber ist okay. Also nebenbei, ich also was du gerade sagtest, habe ich gedacht so, wow, weil ich habe das jetzt noch mal im Auto gehört und dann habe ich gedacht so, es ist, also ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich hab gedacht so, es ist halt, das dreht total frei, aber auch nicht ganz. Es ist so, es ist irgendwie, es kommt immer wieder zum Grundthema zurück. Und dann habe ich über Jazz nachgedacht, weil also nicht über Free Jazz. Free Jazz ist für mich auch Ohrenkrebs. Das ist
anstrengend.
Also
Jazz ist nur gut für die Leute, die ihn spielen.
Ich bin tatsächlich mal in Düsseldorf eine Zeit lang mal ganz gerne, als ich in der Ausbildung war, in so eine Kneipe gegangen, die hatten so einen Jazzkeller und dann habe ich mal wirklich da hingegangen und die haben dann so Abende gehabt, wo dann irgendwie Leute, die sich kannten oder auch nicht kannten, die haben, also Jazzer halt, die junge Leute, ältere Leute, die haben dann irgendwie miteinander gespielt, dann kam dann irgendwie jemand rein, der Piano war frei, dann hat sich jemand ans Piano gesetzt und dann ist reingestiegen in die Musik, konnte direkt mitmachen. Und das war geil. Aber ich hatte einen Abend, da bin ich zu früh in den Keller gegangen. Da war noch niemand da, aber es war eine Free Jazz Band da. Und das war so eine Katzmusik. Und dann habe ich gedacht, so eine Scheiße. Und dann haben die irgendwann aufgehört zu proben. Proben? Also hallo? Was soll man da proben? So. Und dann kam das echte, das echte Set, also bei echtem Jazz kommen die halt immer wieder zum Grundthema zurück. Es gibt halt ein Grundthema und dann kann man halt ein Stück weit verlassen und irgendjemand hat mal so ein kleines Solo und dann der anderen Solo und dann kommt immer wieder zum Originalthema zurück und das ist halt irgendwie für mich noch erträglich so und das ist halt dieses Gefühl von Freiheit zumindest. So.
Ja, es ist halt wirklich Musik sehr auf das kollaborative Element reduziert.
Ja.
Was halt super ist. Also
ja,
es gibt ja, weiß ich nicht, irgendwer, ich in, warte, doch, ich habe, mir fällt die Quelle ein, in einer Review zu einem Guitar Hero Spiel, es war in der GameStar, ich frage irgendeine, da hat jemand mal geschrieben, dass Musik wahrscheinlich das erste Co-op-Multiplayer-Game war.
Das ist eine coole Idee, ja.
Und da steckt was dran, ne? Also da steckt was, da ist was dran. Also
frag mal die Ein-Mann-Band auf der Straße.
Ja, gut, manche Leute haben halt keine Freunde.
Stimmt auch wieder. Ja, vielleicht multiple Persönlichkeiten, wie auch immer, ja, egal.
wie war das? Bei einem Mann ist mir besonders die Persönlichkeit wichtig. Das ist fantastisch, ich habe 12. Was? Sei still. Hör nicht auf ihn. Okay. An die Gläser.
An die Gläser, ja. Aber ich hatte neulich auch im Internet einen Witz gehört. Was sagt eine schizophrene Person nach dem Sex? Wer war ich?
Ach so, ja, oh Gott. Ja, oh Gott, in Anlehnungen, wie war ich? Ja,
das ist doof, ne? Okay.
Ja, alt halt. Ne?
Ja, alt wie die Berge, ich weiß auch nicht.
Ich hab ihn schon auf der Bühne erzählt, er hat so mittel funktioniert, aber ich erzähle mal vielleicht, hörst du zu?
Ja, ich höre zu, klar, immer. Entschuldigung.
Ich hab wirklich ein Problem mit Migranten. Die arbeiten nicht, die machen einen Höllenlärm, die werfen ständig meine Mülltonnen um und die machen mein Auto kaputt. Wirklich. Ich hasse Waschbären.
Ja. mir ist noch nie einer über den Weg gelaufen.
Ja, es gibt ja auch nicht viele, die sind ja aus Nordamerika eingeschleppt.
Ja, das Kanada, ist krass, ne?
Oder so. Ja, Nordamerika, oder ne? Also, Nordamerika, ja, aber ja, ja, meistens Kanada, aber auch so Minnesota, Seattle, Washington State.
Dabei finde ich die im Zoo immer so niedlich, wenn die sich mal zeigen.
Die sind auch niedlich, aber die gehören halt nicht hierher. Die sind halt, also, sind eine invasive Art, ne? Richtig. Die kommen hier sehr gut klar, aber,
ist so verdrängen. Eine tödliche Kombi, Mülltonne und Waschbär.
Und, das Geile war so, ich habe den Witz halt erzählt und so absolute Stille. Also ich habe den Joker gemacht und dann meinte ich so, okay, das ist vielleicht nur lustig, wenn man weiß, dass Waschbären eine invasive Art aus Nordamerika sind. Und dann so ein paar, okay, danke, ich erzähle ihn nie wieder. Ich muss irgendwo in der Nummer vorher, so was weiß ich, 20 Minuten vorher oder 10 Minuten vorher, keine Ahnung, im Set halt, muss ich diese Information unterbringen. So, und übrigens, Waschbären sind eine invasive Art aus Nordamerika, die gehören hier gar nicht nach Europa. Nee, das hat jetzt nichts mit der Geschichte über Puddingteilchen zu tun, aber es wird noch wichtig, merkt euch das. Keine Ahnung. So, hast du schon was gezogen?
Ja.
Und zwar...
Soll ich das sagen?
Ja, ja.
The Mighty Mighty Boss Stones.
Ah, sehr gut.
Let's Face It.
Ja, fantastisch.
Der Name ist mir immer wieder, also
ich bin mir relativ sicher, dass du auch mindestens einen Song auf dem Album kennen wirst.
Ja, möglich.
Okay.
Möglich.
Ja. So, ich habe hier, was habe ich? Oh, schon wieder. Na gut. Das hatte ich doch letztens erst.
Was denn?
The Flaming Lips, American Head. Hast du es vielleicht in die, obwohl es schon in der ersten Ladung war, hast du es auch mit in die zweite getan?
Oh. Dann habe ich das.
Okay, weil es ist die alte Schriftart von den alten Zetteln. Ich ziehe einfach was Neues.
Hatte ich das doppelt tatsächlich, ja.
Ja.
Weil es so gut ist.
Ja, so ich fand es, glaube ich, ganz okay.
Ja, ja, gut.
Welshly Arms, No Place is Home.
Ja, 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 okay.
Walisische Waffen? Okay.
Ja,
nee, das wäre dann Welsh Arms.
Er ist ein komischer.
Vaselinische Waffen.
Ich habe den Bandnamen auch noch nie gerafft. Du wirst uns alle aufklären.
No Place is Home. Okay, alles klar. Was hast du noch?
Ja, ich habe Alligator Off.
Sehr schön. Du wirst es hassen. Es ist trotzdem fantastisch.
Ja. Ich kenn's nicht. Ich sag nicht immer überraschen, aber okay. Ich kenne ja Alligator und ja, bisher war das noch nicht so eine Romantik zwischen uns.
Ah, sehr schön. A Perfect Circle, Eat the Elephant.
Ja, schön.
Ist es das mit dem Oktopus vorne drauf?
Mit diesem Oktopus-Menschen vorne drauf, ja, genau.
Weirdes Cover. Okay, was hast du noch?
Oh. Das hatten wir schon mal. Ich weiß nicht, ob das gilt. We are scientists with love and squalor. Ich meine, das hattest du schon mal.
Ja, hatte ich von dir aus mal das gezogen. Ja, wartet, aber ich habe ja haben wir lange nicht mehr benutzt. Nee, ich habe hier meine, ich muss hier nur kurz die Failsafe Excel suchen und dann sagst du mir eine Ziffer zwischen so und so und dann sage ich dir, was du
hast. Ja, jetzt kommt wieder dieses geile Ratespiel.
Wo habe ich es denn jetzt? Moment. Ah. So viele Excel-Dateien.
Die Spannung ist 6 nahezu am Siedepunkt.
Alben, so, da habe ich die Datei. Ausweichalben für Doppelungen. So, dann sag mir mal eine Zahl zwischen 2 und 12 außer 11.
Ich nehme einfach die 12.
Die 12, alles klar. Dann ist es Guano Apes, Proud Like a God.
Ja, ist doch cool. Ja. Habe ich auch noch nie gehört. Aber
ja, Lords of the Boards kennst du ja. Und
ja, natürlich. Ich kenne die ganzen Singles. Also ich,
genau.
Als MTV und Viva 2 gestört.
Ich glaube auch, ich glaube, fast alle richtig guten Songs sind auf dem Album.
Ja.
Also,
die sind ja auch wieder auf Tour, ne?
Da müsste man sich eigentlich mal ansehen. Damals hatte ich nie Geld. Okay, so, mein drittes Album. dann habe ich hier nur einen Zettel. Ja, okay. Das, ja. Vampire Weekend, Only God Was Above Us. Dein Album des Jahres 2024, glaube ich, ne?
Ja, absolut. Und ich stehe da auch zu. Und du musst, du hast mir ja auch erzählt von deiner Autofahrt, wo deine Freundin gesagt hat, mach den Scheiß aus. Genau. Und du hast seitdem das Album auch nie komplett durchgehört, insofern.
Nein, ich gebe dir mein Ehrenwort. Nicht. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Ich werde es einmal mindestens hören.
Ja.
Und dann werde ich dich verprügeln. Nein, natürlich nicht. Nicht physisch. Ich werde, womöglich werde ich deine Gefühle verletzen. Aber auch das nur zu Unterhaltungszwecken.
Eben, genau. Das ist genau der Punkt. Deswegen machen wir das ja auch. Gefühle verletzen, ja. Zu Unterhaltungszwecken. Das ist der Titel. Der Sendung. Der Titel dieser Folge.
Verletzte Gefühle zu Unterhaltungszwecken. Verletzte Gefühle zwecks und irgendwie sowas. Ja, das ist gut. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Titel. Das ist aber auch, eigentlich ist es auch, das ist auch der RTL 2 Slogan, ne? Also.
Eigentlich schon, ja, stimmt.
Ja. Powered by Emotion, Kraft durch Freude.
Ja, aber ganz ehrlich, also wenn es wirklich, ich meine, wir haben das ja ziemlich perfektioniert teilweise, unsere Verriss, sage ich jetzt mal so, behaupte ich jetzt. Ich finde, unsere Gesellschaft tendiert auch dazu. Leute, die sich Squid Game reinziehen, die wollen das. Blut und Morde.
Blut und Morde, auf jeden Fall. Hast du die zweite Staffel schon gesehen?
Habe ich schon gesehen, ja. Fand ich scheiße.
Geil. Echt?
Ja.
Voll gut. Also.
Nee.
Spoiler. So, wer jetzt noch zuhört, ist selbst schuld. Ist halt ein bisschen doof, dass sie so gesehen mittendrin aufhört. Ja. Aber die dritte kommt ja jetzt auch in 6 Monaten oder so schon. Und ich fand die sehr geil, weil ich fand das richtig gut, dass sie relativ lange erstmal nicht bei den Spielen sind. Weil das ist ja, also das hatten wir ja schon. Und dann erstmal so 2, 3 Folgen eben die Welt von außen zeigen. Und ich fand das schon gut. Also
es gab da schon einige Plot-Convenience-Punkte.
Ja,
gerade in der Außenwelt. Also das ist so.
Gab's aber in der ersten Staffel auch schon. Also.
Ja, das kann sein, das mag sein. Aber da war man noch so geflasht irgendwie. Und dann wiederholt sich der ganze Käse nochmal irgendwie und ich weiß es nicht. Also es ist so. Also ich finde ja diesen, ich finde auf jeden Fall diesen Antagonisten, also den der koreanische Mads Mikkelsen.
Ja, stimmt.
Ja, also der
auf jeden Fall.
Also diese Ähnlichkeit ist unübersehbar. Ich finde es halt, den finde ich mega. Also ganz ehrlich. Aber deswegen gucke ich es mir auch zu Ende an, auf jeden Fall. Aber
okay, aber bevor wir den Serienpodcast gleich aufnehmen, machen wir hier mal einen Cut.
Genau.
Vielen Dank wie immer für eure Aufmerksamkeit. Nächste Folge gibt's in allerspätestens einem Monat. Allerspätestens. Ansonsten, also wir peilen 14 Tage an, aber es könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert, weil ich eine Umschulung zum Erzieher anfange. Und das wird sicherlich ein bisschen zeitaufwendig. Das nur am Rande. Erzählt euren Freunden von uns, wenn ihr das Ganze hier doof findet und trotz allem bis zu Ende zugehört habt. Erzählt euren Feinden von uns und bis dahin. Tschüss.
Ciao.